Genesis. Das Buch vom Anfang. Das allererste Buch der Bibel. Worum geht's da? Wie alles entstanden ist, wie es dazu gekommen ist und wie der Mensch von hoher Höhe abgestürzt ist. Wie hier die Flut kam auf diesem Planeten und wie seitdem die Oberfläche gestaltet ist. Tja, und wie die Sprachen entstanden sind, die verschiedenen. Wie die Menschen sich hier verteilt haben auf diesem Planeten. Und wie Gott mit einem anfängt, um ein besonderes Volk zu gründen. Erstes Buch Mose. Komm mit auf diese Entdeckungsreise. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Buch Genesis, das erste Buch Mose, die Geschichte vom Anfang. Lektion 9, Jakob, der Verdränger. Unser Merktext für diese Woche steht in 1. Mose 27 und hier der Vers 36. Da sprach er, nämlich Esau. Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er genommen und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du mir denn keinen Segen vorbehalten, Vater? Jakob ist der Zwillingsbruder von Esau. Es ist ja seltsam, wenn man hier von einem Erstgeborenen spricht, wenn die Geburt nur Minuten auseinander liegt. Da wird einer geboren und dann kommt der zweite aus dem Körper. Es sind ja Zwillinge. Und dass es da so viel Diskussion drüber gibt, wer ist jetzt der Erstgeborene? Ja, ist klar, der zuerst rauskommt. Aber der zweite zeigt schon, dass er nicht hinten bleiben will. Das ist nämlich so lustig beschrieben. Der kommt so dicht hinten nach, der will keinesfalls zurückbleiben. Er hält nämlich mit seiner Hand die Ferse seines Bruders fest, damit er ja nicht hinten bleibt. Und damit klar ist, da ist noch einer drinnen. Und der will auch raus. Also da geht's wirklich, da kann man nicht einmal sagen Minuten. Nicht, wenn der die Ferse hält vom anderen, das kommt jetzt da raus, dann siehst du ja, ach so, da ist ja noch einer dran. Hier ist also mehr oder weniger eine Gleichzeitigkeit. Das ist ja derart gering, wenn es um Sekunden geht. Und doch, der eine ist der Erstgeborene, offiziell. Da merkt man auch, wie relativ das ist mit Erstgeborenen. Wie machst du das jetzt bei Zwillingen? Sind eigentlich beide Erstgeborene, oder? Doch die Regel war eben so, wer zuerst rauskommt und wenn es nur eine Minute vorher ist, er ist der Erstgeborene. Und damit hast du eine Führungsrolle in jener Zeit gehabt. Der Erstgeborene ist eben der Erste. Und weil er der Erste ist, wie im Sport, nicht, da geht es manchmal, wenn man da ans Skifahren denkt, da gibt's Rennen, wo der Zweite um eine Hundertstelsekunde langsamer ist, wenn man den Begriff langsamer bei einem Skirennen überhaupt verwenden darf. Ich meine, was ist eine Hundertstelsekunde? Ich meine, das ist nicht einmal ein Augenzwinkern. Also das ist nichts. Als ich Kind war, gab's noch gar nicht die Hundertstel. Da waren's Zehntel. Und dann kam es eben manchmal vor, dass zwei im selben Bereich sind. Mittlerweile könnte es vorkommen, wenn es nur bis zur Zehntelsekunde geht, dass du zehn hast, die am selben Platz sind. Darum hat man das mit den Hundertsteln eingeführt. Also eigentlich verrückt. Ja, wenn man sich vorstellt, dass es Rennen gibt, wo 20 Läufer innerhalb einer Sekunde sind. Ja, und dann sagst du, das war der Beste und der wurde nur Zehnter. Also ist im Grunde alles lächerlich. Aber eines ist klar, hier bei Esau und Jakob macht diese Minute das ganze Leben letztlich aus. Es ist etwas, wo ein Kampf entsteht zwischen den zwei Brüdern. Und der Jüngere arbeitet mit List, um das Ganze auszugleichen. Denn die Minute kann er ja nie mehr einholen. Die ist bei der Geburt da. Und wie will er das machen? Er schafft es mit List. Und das zweimal. Aber die List, das Überlisten des Bruders, führt zum Hass des Bruders, des Zwillingsbruders. Und die ganze Geschichte von Jakob hat immer wieder damit zu tun. Jakob und Esau. Wenn man sich diese zwei Gestalten so ein wenig anschaut, sie sind also keine eineigen Zwillinge, schon von der ganzen körperlichen Statur her unterscheiden sie sich. Der eine ist der Jäger, der also unterwegs ist, der Kampferprobte, und der andere, tja, der ist zu Hause, der kümmert sich um den Zeltplatz und um die Tiere dort, ist viel bei seiner Mama und die schätzt ihn ganz besonders, sein feines Wesen, nicht im Englischen heißt so, dass du sanft bist, gentle, und der Inbegriff in England für einen feinen Mann ist eben ein Gentleman, der nicht so grob ist und primitiv, sondern eben fein und elegant und sanft. Und das ist Jakob und die Mutter liebt das. Und er ist auch so empfänglich für das Geistliche. Und Esau, das war der Draufgänger, der Unbeherrschte, der mit dem Kopf durch die Wand. Er ist so fürs Grobe. Also die zwei sind sowas von unterschiedlich, der Gegensatz könnte größer nicht sein. Und auch von der Körperbehaarung her sind die völlig anders. Also bei Esau käme man eher auf den Gedanken, vielleicht stammt der Mensch doch vom Affen ab, was natürlich nicht wirklich ist, aber in Bezug auf seine Haare am ganzen Körper ist es also bei ihm näher zu dieser ganzen Theorie als wie bei Jakob. Sie unterscheiden sich also in jeder Hinsicht. Und da dann der Esau von der Jagd dieses und jenes heimbringt, was man dann essen kann, und der Isaak das gerne isst, mag er den Esau sehr gern, eigentlich lieber. Und so haben wir hier also auch innerhalb der Familie die Vorlieben. Papa ist für den Esau in vorderer Hinsicht, das ist auch sein Erstgeborener, und die Rebekka, die sieht mehr den Jakob als den zukünftigen. Es ist ja schon im Mutterleib, dass sie spürt, wie die zwei miteinander ringen. Und es wird ihr vorausgesagt, dass da zwei Völker in ihr kämpfen. Denn letztlich kamen die Edomiter von Esau her und die Israeliten von Jakob her. Interessant, dass man nicht Jakobiter und Esauiter sagt, sondern für beide hat man einen anderen Namen. Jedenfalls ist es also so, dass die zwei gegensätzlicher nicht sein könnten und wie der Esau eines Tages wieder mal nach Hause kommt, er hat aber nichts diesmal erwischt, obwohl er ein super Jäger ist, aber auch das Wild ist manchmal schlau und entgeht dem Pfeil. Und wenn du so einen ganzen Tag dem Wild nachgejagt bist und dann bringst du nichts nach Hause und bist so richtig hungrig, ausgehungert und dann strömt dir schon der Duft in die Nase, denn Jakob war ja zu Hause und kocht jetzt da ein Linsengericht. Und von daher kommt jetzt der Name der zweite von Esau. Nämlich rote Linsen, Edom ist rot. Und ja, der Duft steigt in die Nase und der ist so richtig. Wenn du so ausgehungert bist und das Essen steht da schon fix fertig. Aber Jakob macht klar, nee, nicht für dich, es ist für meinen Bauch gedacht. Da kommt das hinein, nee, nicht bei dir. Und der andere will das unbedingt, sagt, na, gib schon her. Und dann jetzt, er ist der Unbeherrschte und der will nicht warten. Und da merkt jetzt Jakob, also es ist jetzt eine Gelegenheit. Und jetzt bringt er seinen Herzenswunsch vor. Also er hat lang damit zurückgehalten, wann würde das passen. Aber jetzt merkt er, jetzt ist der andere bereit, was dafür zu opfern. So gut, du kriegst das Linsengericht, dafür kriege ich aber auch was. Wir machen einen Tausch. Und du gibst mir dein Erstgeburtsrecht. Und der Esau ist ein Mann des Augenblicks. Ja, das. Der denkt sich, ich hole ihn mir sowieso irgendwann wieder. Also er ist nicht der, der weit vorausschaut. Aber für Jakob gilt's. Für Esau, der wischt das einfach auf die Seite. Die Jakobsleiter. Für die Mutter ist es klar, dass Jakob der Geeignetere ist, den Stamm zu führen, weil sie merkt, der ist geistlich eingestellt. Esau ist der dynamische, starke, physisch stärkere, aber er ist eigentlich ein Zwerg, was Selbstbeherrschung betrifft und völlig ungeeignet, um der geistliche Führer zu sein. Und die Mutter hat hier den besseren Durchblick als der Vater. Der ist hier irgendwie so traditioneller Erstgeborener und damit fertig, braucht er nicht mehr nachdenken. Aber die Mutter spürt, das passt bei dem nicht. Der ist eben kein Gentleman. Das funktioniert nicht, das geht schief. Und sie überlegt und überlegt und überlegt, wie sie das ihrem Mann begreiflich machen könnte, aber sie stößt hier auf taube Ohren. Das soll es ja öfters in einer Ehe geben. Nicht? Dem einen ist etwas ganz, ganz wichtig und der andere hat kein Ohr dafür. Und hier geht es aber um eine geistliche Dimension. Also Rebekka merkt, das ist ganz, ganz entscheidend. Da geht es um die direkte zukünftige Führung des ganzen Stammes. Ich meine, da geht es um 1000 Leute, das ist ja nicht irgendetwas. Und vor allem, hier ist ja eine Linie, Abraham, Isaak, Esau, Jakob. Nun, in dieser Hinsicht beißt sie also auf Granit bei Isaak. Und Isaak ist eben da stur und sie auch, und hier haben sie sich irgendwie festgebissen, beide. Aber dann heißt es in 1. Mose 27, und es geschah, als Isaak alt war und seine Augen dunkel wurden. Das ist eine besondere Formulierung für Verlust der Sehkraft. Die Augen wurden dunkel, sodass er nicht mehr sehen konnte. Da rief er Esau, seinen älteren Sohn, und sprach zu ihm, mein Sohn. Und das ist immer so schön, das ist ganz typisch. Er aber antwortete ihm, hier bin ich. Das ist so wichtig, diese Ansprache. Gott macht es so. Er sagt deinen Namen, nicht? Damals Abraham, hier bin ich. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Opfere ihn. Das ist also eine klassische Formulierung. Ansprache, Antwort. Da sehen wir die Höflichkeitsformen jener Zeit. Das ist so die Zeltetikett, wenn man das so ausdrücken könnte, wie zu einer Hofetikett. Was ist in? Was gilt? Und er sprach, sieh, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. Er fühlt also, es könnte sein, dass es nicht mehr lange dauert. Dabei hat es noch lang gedauert. Aber das weiß er in dem Moment nicht, weil die Augen schon schwach sind. Tja, und dann kommt der Auftrag, so nimm du dein Jagdgerät, deinen Köcher und deinen Bogen, also sein Bogenschütze, und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret. Und bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe, der weiß ja, wie das ist, und bring es mir herein, dass ich esse, damit meine Seele dich segne, bevor ich sterbe. Tja, und damit ist also der Zeitpunkt der Amtsübergabe gekommen. Da wird also das Testament geschrieben. Jetzt ist die Übergabe des Besitzes, so wie wenn ein Unternehmer die Firma an den Sohn überschreibt. Der ist jetzt der Chef. Und der Vater, ja, wird, wenn er gebraucht wird und benötigt wird, noch mithelfen und wird vielleicht noch gerne manches an Rat geben, aber die Entscheidung trifft jetzt ein anderer. Und jetzt merkt Rebecca, die hat das mitgehört, ja, was jetzt? Ich meine, heute ist der Übergabevertrag sozusagen. Heute würde man das notariell machen, dass da ein Notar dann ist und das Ganze rechtmäßig absolviert. Also es ist die allerletzte Chance. Also wenn jetzt erst einmal Isaak seinen Segen gegeben hat an Esau, dann ist das zementiert und dann kannst du nichts mehr verändern. So, dann würde nur mehr helfen, dass der Esau vor dem Jakob stirbt, aber so schaut es nicht aus. Also was jetzt? Und jetzt geht sie zu ihrem Sohn und erklärt ihm die Sachlage. Wir müssen das mit List anpacken. Der betrogene Betrüger. Die Überlistung schaut dann so aus von Rebekka, dass Jakob sich verkleidet, Vater ist ja blind, aber sicher ist sicher, und so tut, als ob er Esau wäre. Und der Vater gibt den Segen und kaum ist das Ganze erledigt, die Rebekka hat inzwischen gekocht, als der Esau kommt und wieder zum Vater kommt mit seinem Wildbrett, mit dem gekochten, sagt er, bist du wieder da? Habe ich ja gerade meinen Segen schon erteilt. Und das führt zu einer Hassgeschichte. Und Esau macht klar, an dem Tag, wo unser Vater stirbt, stirbt noch einer. Und das ist Jakob. Und sie möchte nicht Vater, das heißt Ehemann und Sohn verlieren und schickt den Jakob weg. Und bei diesem Wegschicken in der ersten Nacht erlebt er das, was Maximilian Jantsche, der Künstler, hier dargestellt hat. Er sieht eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Gehen die Engel auf und nieder. Und das überzeugt ihn. Es ist jemand mit mir, mein Vater im Himmel, als er hier auf der Flucht ist. Nämlich als er angsterfüllt sich niederlegt und auf jedes Geräusch achtet. Genau in dem Moment ist es so, dass Jakob in der größten Angst die größte Zuversicht erfährt. Das tut also gut für seine Seele. Nun, wenn wir uns also diesen Fluchtweg anschauen und anhand der Karte uns das ein bisschen vor Augen führen, Jakob ist also in der Gegend des heutigen Israel und wandert aufgrund des Anratens seiner Mama nach Haran. Haran war ja diese Zwischenstation auf Abrahams erstem Weg, nicht? Der ging von Ur in Chaldea, da den Euphrat hinauf, bis nach Haran. Und dort war also Zwischenstation und von dort, da bleiben die anderen zurück, der andere Bruder. Und Abraham geht dann mit Lot, seinem Neffen, hier in dieses Gebiet. Wir haben also hier die nächsten Verwandten, die Allernächsten. Und Rebekka wurde er von da geholt, von Eliezer. Und dieser Weg ist also jetzt einer, wo man merkt, wie so eine Zwischenstufe zwischen Ur und Israel, in diesem Bogen, jetzt entscheidend wird. Jakob wird hier also seinen Zufluchtsort finden. So hat es die Mama gedacht. Und dort erlebt Jakob ein Erlebnis, das ihn fasziniert. Er sieht dort eine, die erinnert ihn so sehr an seine Mama. Ist auch seine Verwandte, diese Rahel. Der Begriff heißt übersetzt Lamm, heißt auch Mutterschaf. Und diese Rahel, die ist eine, die ihn dermaßen fasziniert, dass er dafür bereit ist, alles zu tun. Er hat aber nichts. Er kommt als Bittsteller. Und nachdem sein zukünftiger Schwiegervater herausgefunden hat, der junge Mann ist in Not und der sucht hier Unterschlupf, der ist ein Asylant, ein Flüchtling. Ja, jetzt nutzt er das weidlich aus. Und Jakob erklärt sich bereit, 7 Jahre Arbeitsleistung als Kaufpreis darzubringen. Das heißt, er hütet 7 Jahre lang diese Herden, die Schafherde, von Laban, seinem künftigen Schwiegervater, wenn er dafür die Rahel bekommt. Und dann kommt die Hochzeit und er bekommt eine andere, die Schwester. Und so schlägt der Vater noch einmal 7 Jahre heraus. Du kannst beide Töchter haben, aber dann muss man ihm 14 Jahre dienen. Und so wird Jakob der betrogene Betrüger. Der Segen der Familie. Jakob hat jetzt 2 Frauen und da wird jetzt deutlich, was das bedeutet. Jetzt kämpfen 2 Schwestern um die Gunst des Mannes. Gott hat es eben nicht so vorgesehen. Aber der Schwiegervater hat es so vorgesehen, um eben 14 Jahre Arbeitsleistung herauszupressen. Und nach den 14 Jahren möchte er ihn immer noch gern da haben, denn Jakob ist ein wertvoller Arbeiter, wertvoller Hirte. Während er da ist, so gedeihen die Herden. Auf ihn ist Verlass. Und dann wird so ausgemacht, na gut, wenn man so eine Schafherde anschaut, das ist hier eine sehr homogene Geschichte, aber bei so manchen Herden siehst du mitunter ein schwarzes Schaf darunter, als Ausnahme. So wie man unter den Tieren manchmal ein weißes darunter sieht. Unter Wildtieren, nicht? Es gibt auf einmal, die normal sind die Panther schwarz und dann hast du auf einmal einen weißen, einen Albino. Also etwas ganz, ganz Seltenes. Und diese Seltenheit führt dazu, dass eben der Schwiegervater meint, naja, die kannst haben, die, von denen es also fast keine gibt. Aber Gott führt es dann so, dass sich genau das so vermehrt. Diese Art, die es vorher selten gibt, ob es jetzt Gefleckte sind oder Schwarze, was immer von der Farbe her, das, worauf der Schwiegervater setzt, da gibt es wenige, das kann der Jakob haben, wenn sowas geboren wird, bei der Herde, genau das lässt jetzt Gott in die Richtung marschieren. Es vermehren sich genau die wie verrückt, wo der Laban meinte, das wird nur eine Minigeschichte in Bezug auf Vermehrung. Es ist genau umgekehrt. Und am Ende sind die Herden Jakobs fast größer als die von Laban. Und das sehen die Söhne Labans natürlich auch. Ich meine, man hat ja Augen im Kopf. Denkt sich nur, boah. Und eigentlich war das unser Besitz, von dem heraus sich der das geholt hat. Da wächst Neid, Eifersucht, wird gefährlich. Und Jakob spürt das. Jetzt hat er mit der Eifersucht seiner Schwager zu kämpfen und dann hat er mit der Eifersucht seiner Frauen zu kämpfen. Denn die eine ist die Geliebte, das ist eh keine Frage. Und die andere ist die Gebärende, das ist auch keine Frage. Da gibt es eine Geburt nach der anderen bei der Lea. Und bei der Rahel? Nichts. Obwohl sie die Geliebte ist, der sicher mehr Zeit mit ihr verbringt als mit der anderen. Aber dort funktioniert das jedes Mal. Kaum ist er bei der Lea, ist die schon wieder schwanger. Und bei der Rahel kann er jahrelang sein und da funktioniert gar nichts. Das führt zum Kampf von diesen Schwestern. Letztlich so, dass sie wie eine Sarah, die Hagar, die Magd eingesetzt hat, auch die zwei Schwestern, ihre Dienerinnen einsetzen und sie dem Jakob in den Schoß geben, dass so Nachwuchs kommt. Und das funktioniert auch bei jeder zweimal. Da ist es ausgeglichen. 2:2. Beim wirklichen, echten steht 6:0 für Lea. Aber auf jeden Fall kommt es zu einer großen Vermehrung. Denn jetzt hat er schon 10 Kinder dann, bis es dann bei Rahel letztlich auch funktioniert und sie den Josef zur Welt bringt. Und das war so ein besonderer Junge. Man merkt das schon früh. Diese große Vermehrung, wenn man denkt, wie schwierig das bei Abraham war, einen einzigen Sohn zu haben, dann gibt es einen Isaak. Und von Isaak erfahren wir, er hat 2, Esau und Jakob, und da muss man noch fürchten, dass der eine den anderen umbringt. Also von einem zu 2 und jetzt haben wir 12 Söhne, die da rauskommen letztlich aus dieser Verbindung zwischen Jakob und Lea und Jakob und Rahel. Also das ist schon eine Vermehrung. Auf einmal 12, ja, jetzt geht's richtig los. Da ist also enormer Fruchtbarkeitssegen drauf. Und das galt ja früher als das Um und Auf, denn wenn eine Familie groß wird, dann gibt es Sicherheit. Wenn du 12 Söhne hast, dann bist du stark. Dann bist du wer. Jakob zieht weg. Als sich die Herden Jakobs so vermehren, das ist einerseits schön, nicht, wenn du da so eine riesen Schafherde hast, aber da ist jetzt der Schwiegervater mit den Söhnen und die beginnen finster zu blicken, dass Jakobs Herde so groß geworden ist. Und Jakob merkt, es wird Zeit, dass ich gehe. Und das ist ja an und für sich einfach, nicht? Man geht einfach. Ja, man geht. Aber wohin? Naja, nach Hause zu Isaak, Rebekka ist inzwischen schon gestorben, die hat ihren Jakob nie mehr gesehen. Das war bitter. Wahrscheinlich ist sie auch deswegen gestorben. Vor lauter Kummer und Kram. Jedenfalls, dort ist noch wer. Esau. Und vor dem fürchtet er sich. So, jetzt hat er die Wahl. Hier wird es schief gehen mit der Familie des Schwiegervaters. Das wird immer schlimmer. Da droht immer mehr Gefahr. Er geht daheim, droht die Gefahr von Esau. Ja, was machst du jetzt? Also, was tust du? Du hast 2 Möglichkeiten und jede ist zum Scheitern verurteilt. Hier wie da ist Gefahr. Bleiben kannst du nicht und heim kannst du eigentlich auch nicht. Ja, wo soll er hin? Wo soll er hin? Wenn du so eine große Herde hast und du bist unterwegs im fremden Land unter fremden Leuten, die schauen, aha, wie viele Bewacher gibt es da? Ja, die Herde ist groß, der Bewacher sind wenige. Ja, dann bringen wir die um und dann gehört die Herde uns. Also du kannst nicht einfach irgendwo als Fremder hin. Du brauchst schon einen gewissen Schutz. Und da erscheint der Herr dem Jakob und gibt ihm grünes Licht für die Heimreise. Und als Jakob dieses Licht bekommt, nicht, der ist ja enorm zerrissen bis dorthin, Da kann ich nicht bleiben und heim kann ich nicht. Das bringt dich ja um, seelisch. Du merkst, das wie das ist keine Alternative. Und was der studiert haben wird. Und dann kommt dieser Zuspruch Gottes, wo klargemacht wird, ich werde das regeln für dich. Geh nur heim. Und das erzählt er begeistert seinen Frauen. Er befürchtet aber, dass das nicht funktionieren wird, weil eigentlich will ihn ja der Schwiegervater nicht weglassen. Denn ich meine, da ist seine Töchter, seine Enkelkinder, die 12 Söhne sind ja Labans Enkel. Also, da wächst ja was heran für den Stamm. Wer möchte die einfach so weglassen? Also der Jakob stört schon, aber die 12 Enkel, das ist schon eine feine Sache. Das könnte man ja wieder integrieren. Und aus Furcht, der könnte ihn da einfach nicht weglassen oder es kommt zum Streit oder sonst etwas, macht er das zu einem Zeitpunkt, wo Laban mit seinen Söhnen gerade mit den Herden weit weg ist, sodass er Tage braucht, um überhaupt wieder zum Stammplatz zurückzukommen. Und da macht er sich auf den Weg. Das Problem ist nur, du hast eine Herde und da sind auch Kleine dabei. Also du kommst nicht schnell voran. Und die Spuren, die siehst du locker, wo die gegangen sind. Wenn eine ganze Herde marschiert, da gibt es eine Menge Fußtritte. Und sie haben jetzt zwar 3 Tage Vorsprung, aber wenn die anderen auf ihren Kamelen nachkommen, ohne dass sie eine Herde hinter sich herschleifen müssen, werden die diesen Vorsprung aufholen, weil sie haben einen Rennwagen und du gehst zu Fuß. Tja, nach einer gewissen Zeit, der Vorsprung schmilzt und letztlich holt Laban mit seinen Leuten Jakob ein. Und dann kommt so ein Satz. Warum hast du nichts gesagt? Wir hatten eine große Abschiedsfeier gemacht. Ja. Worte. Nur Worte. Jedenfalls kommt es fast zu einer riesen Auseinandersetzung, aber letztendlich funktioniert es. Und sie bauen dort ein Steinmal zur Erinnerung, wir gehen nicht über diesen Punkt hinweg in kriegerischer Absicht. Eigentlich ein Friedensvertrag. Zusammenfassung. Das Besondere an diesen Ereignissen ist, dass Jakob einer ist, der von seiner Mama gedrängt wurde, diese Führungsrolle zu übernehmen, diesen Erstgeburtssegen zu erlangen, weil sie in ihm den Besseren gesehen hat. Aber sie meinte, sie muss es jetzt machen. Sie wollte das nicht Gott überlassen. Und das Überraschende ist, als Isaak jetzt merkt, dass er hintergangen worden ist, dass er betrogen worden ist, könnte er ja sagen, Moment, das war Überlistung. Ich wollte den Segen dem Esau geben, das gilt nicht für einen Jakob. Ich nehme das zurück, denn das ging nicht ehrlich zu. Ich dachte ja, es ist Esau. Ich habe ihn ja gefragt, wer bist du, mein Sohn? Das ist Esau, verstellt seine Stimme. Aber Isaak hört gut. Er sieht nicht so gut, aber er hört gut. Das sagt die, das ist eigentlich Jakobs Stimme, die ich da höre. Auch wenn der sie zu verstellen versucht. Denn je weniger du siehst, desto besser hörst du, weil du ja auf das angewiesen bist. Das wird dann geschult. Ich war da in einer Gemeinde als Pastor und da war eine blinde Person. Und wenn ich auf die zuging, um sie zu begrüßen, ich habe nur Guten Morgen gesagt und sie hat gesagt, meinen Namen. Sie hat mich an der Stimme jedes Mal sofort erkannt. Und ich habe das beobachtet, wie sie so die Leute begrüßt. Sie kannte alle an der Stimme, aber das waren viele Stimmen. Und Isaak, und das ist das Interessante an der Geschichte, sagt, den habe ich gesegnet und das ist jetzt der Erstgeborene. Und das bleibt jetzt so. Und das wundert mich. Er hat also in dem Moment, wo er doch vorher so stur war gegenüber den Überlegungen seiner Frau, na, das ist der Esau und der kriegt das und der wird das und sie, was auch immer sie sagt, das funktioniert einfach nicht. Sie kommt da nicht ran an ihn, kommt nicht durch und dann wird es noch mit einem Trick gemacht und dann ist Isaak auf einmal der, der sagt, na, so bleibt es jetzt. Er hat es scheinbar jetzt angenommen, dass es doch ein göttlicher Eingriff war, dass Gott möchte, dass Jakob die Rolle übernimmt. Aber dann eben die Gefahr, dass der Esau ihn umbringt und wie gehen wir das an? Ja, und dann kommt dieses ganze Durcheinander heraus. Wenn der Jakob, der ist 20 Jahre in der Fremde, nicht 2 Wochen, 2 Monate, 20 Jahre, und das war nicht die Zeit der Mobiltelefonie, und wo du dann vielleicht den anderen auf dem Mobiltelefon als Videogestalt sehen kannst. Nichts. Kein Kontakt, gar nichts. Du weißt nicht einmal, ob der andere noch lebt. Nichts. Es hat also dieses Nachhelfen wollen, aus einer guten Absicht. Die Rebekka hatte mehr Durchblick wie der Isaak in Bezug darauf, wer ist der Geistlichere, wer ist der bessere Führer des Stammes in Gottes Augen. Aber sie meinte, sie muss das machen. Sie muss es in die Hand nehmen und das mit Überlistung, weil der blind ist, der Patriarch. Wenn ich blind wäre, wäre das ja sowieso nicht gegangen. Ich meine, wenn einer blind ist, kommt der Jakob rein, was soll der machen? Aber das war eben diese Überlegung. Jetzt könnten wir es vielleicht hinkriegen, den Alten zu überlisten. Und aus dem Ganzen heraus kommt aber Gottes Eingreifen, wo er diesem Jakob klar macht, es gibt eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Durch diese Vision in Bethel. Und das ist das Besondere. Denn eigentlich ist diese Verbindung zwischen Himmel und Erde Jesus Christus. Er hat diese Verbindung vom Thron Gottes zu uns hier auf diesem Planeten Erde hergestellt. Und als er Mensch wurde, wurde das noch deutlicher sichtbar. Also diese Himmelsleiter, die hat es in sich.